Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Hallo und herzlich willkommen alle zusammen. Ob Männlein oder Weiblein, ihr seid alle gegrüßt.
Das war ja schon wieder was Neues. Alle zusammen.
Ich bin eben kreativ, Herr Back.
Oder Weiblein. Also ich grüße, ich kann ja nur noch nachgrüßen. Also was soll ich denn noch groß machen?
Nachäffen kannst du.
Nachgrüßen.
Ja, ja.
Alle. Männlein und Weiblein.
Ja, wir sind eben heute gut drauf.
Ja, was haben wir denn in der Sendung?
Oh, wir haben wieder unsere Star-Journalisten dabei.
Genau, das ist Darknet, was der Peter Welschering uns erzählt, ist eigentlich eine super Nummer, wo man mal demonstrieren kann, dass es findige und intelligente Menschen auch gibt auf dieser Welt.
Das ist die legitime Art und Weise, sich gegen die wachsende Überwachung durch Staaten zu wehren.
Durch eigentlich eine dümmliche Überwachung. Ne? Einfach nur alles überwachen.
Sie ist frech dreist, muss ich sagen. Und was sich so manche Politiker da herausnehmen, ich habe da hier so einen Fall, die Dame Tsipras hat sich da auch so ein Apparat geleistet. Wir wissen ja alle, dass wir seit Jahren auf Leerkassetten, auf CDs, DVDs, leere, die ich beschreiben kann, eine Urheberrechtsabgabe zahlen müssen. Dieses Geld geht an die ZPÜ, das ist also so, gehört zu der Organisation der GEMA dazu. Und davon werden 10-20%, der Rest hingeht, weiß keiner, an bestimmte Künstler verteilt, die Urheberrechtsinhaber
80% Verwaltung, das kostet doch Geld.
Ja, eigentlich mehr, ja. Und das kostet wirklich Geld, sowas zu verwalten. Ja, und dann haben wir natürlich das Recht, aus dem Radio oder was wir gekauft haben, CD, DVD, Tonbandkassette oder was auch immer, können wir Kopien ziehen.
Private.
Ja, privat, natürlich. Mhm. Privat heißt also für meine Freunde, Arbeitskollegen, Oma, Kinder und so weiter. Oder, das ist alles legitim.
Ja, oder einfach nur eine zweite Ausgabe, weil wenn die erste kaputt geht, habe ich eine zweite.
Das ist alles legitim. Ja. So, und dann, das ist auch vom Bundesverfassungsgericht bestätigt worden, da gibt es also im § 53 Absatz 1, Satz 1 des Urheberrechtsgesetzes, ist das festgeschrieben. 2003 und 2007 wurde das für den digitalen Bereich aufgeweicht, aber es existiert nach wie vor. Und was sagt die Frau Tsipras, die es eigentlich wissen müsste? Schon in meiner Jugend war das Mitschneiden von Musik aus dem Radio üblich. Damals auf Tonbändern oder Kassetten, bla 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 bla. Und weiter, es ist weder der Industrie noch der Politik gänzlich geglückt, die Botschaft zu vermitteln, man darf das eben nicht. Hat die Dame wirklich noch, ist sie noch bei Verstand? Wir haben ein Recht, wir bezahlen für dieses Recht. Und dann sagt sie, das ist uns noch nicht gelückt, den Leuten das mitzuteilen, man darf es nicht. Also ich denke, die soll vielleicht...
Ich gehe davon aus, dass man es darf. Das hört man da immer wieder, Privatkopien sind
erlaubt. Die soll nach der Wahl zum Angeln gehen oder sonst wohin, aber uns nicht mehr als Bundesministerin beglücken mit ihren...
Warum denn zum... Geht die angeln?
Weiß ich doch nicht, aber das wäre doch wahrscheinlich besser.
Vielleicht sollte sie joggen gehen oder so.
Ja, beim Angeln kannst du keinen großen Unsinn machen. Mit den Sprüchen hauen sogar die Fischer ab. Ich denke, wir fangen einfach mal an mit dem Peter Welschering mit unserem ersten Thema.
Ja, hallo nach Köln.
Darknet. Was bedeutet das eigentlich?
Darknet war der Hit auf der Black Hat-Konferenz. Das war früher mal eine Hacker-Konferenz. Inzwischen nennt die sich Sicherheitskonferenz in Las Vegas. Und Darknet sind einfach nur virtuelle private Netzwerke, über die man dann unbeobachtet, verschlüsselt und somit eben auch für irgendwelche staatlichen Kontrollorgane und Stellen nicht so leicht zu ermitteln, Informationen austauschen kann. Und für Darknets interessieren sich besonders solche Webseiten wie etwa whistleblower.com oder ähnliche, also Webseiten, die ganz offen damit werben: Wenn ihr Informationen für Journalisten habt, könnt ihr das über unsere Website, über unser Darknet, über unser dunkles Netz so abwickeln, dass weder euer Arbeitgeber noch irgendwelche Ermittlungsbehörden das mitbekommen. Und die Journalisten können dann, auch wenn es sich eben gerade dann, wenn es sich um geheime Informationen handelt, anfangen zu recherchieren und können den ein oder anderen Skandal aufdecken.
Wie funktioniert denn das jetzt? Haben die jetzt eigene Leitungen gelegt von ihren Häusern oder auf welchem Träger werden diese Daten übertragen? Und wieso ist es dann ein besonderes, privates, geschütztes Netz?
Ja, es geht so, dass alle Darknet-Mitglieder auf allen anderen Rechnern, die an diesem Darknet sind, eben speichern. Die tauschen verschlüsselte Daten aus. Und alle Datenverbindungen, die sind wie bei so einem virtuellen privaten Netzwerk eben getunnelt. Das heißt, die werden nochmal sozusagen versteckt, sodass man die nicht so ohne weiteres finden kann. Und das Problem, das wir bisher hatten, war, solche Darknets aufzubauen, ist relativ kompliziert. Man muss sehr viel konfigurieren, man muss sehr viel an Installationen erstmal machen, also sich die entsprechende Software runterladen und dann installieren. Und da haben zwei Programmierer in Las Vegas, nämlich der Matt Wood und der Billy Hoffman, ein Darknet vorgestellt, das nur browserbasiert läuft, also wirklich nur auf JavaScript und auf PHP-Ebene. Und dieses Darknet haben die Veiled, also nochmal verschleiert genannt. Und dieses Veiled, wenn ich mir sowas runterlade, was ich im Augenblick noch nicht kann, die beiden haben es nicht freigegeben, sondern wollen das nachprogrammieren lassen von anderen Programmierern. Wenn ich mit diesem Veiled demnächst arbeiten kann, weil andere das nachprogrammieren, dann kann ich etwa mit 3-4 Kollegen, mit denen ich so ein Darknet aufbaue, tatsächlich ein System aufbauen, ein Kommunikationssystem, das sehr, sehr schwer von außen nur zu knacken ist, auch einen sehr, sehr langen Schlüssel hat, also etwa 1024-Bit-Verschlüsselung.
Aha. Ich kann aber dennoch am ganz normalen Internet teilnehmen, weil die quasi parallel dazu.
Ja, das Trägermedium, wenn man so will, das ist das ganz normale Internet. Das Problem, das man beim Internet ja hat, ist, häufig wurde, gerade wenn es um Anonymisierungsserver geht, wie Tor oder um Remailer, häufig wurden dann ja die Knotenrechner, die diesen Anonymisierungsservern am nächsten waren, besonders von Geheimdiensten immer überwacht, und da wurden dann die ganzen Datenpäckchen ausgewertet mit dieser tiefen Datenpäckchenkontrolle. Und das umgehen solche Darknets, wie etwa Veiled, indem ich nicht mehr irgendeinen zentralen Server erst anwähle, sondern indem ich einfach aufbaue mit 4, 5, 6 anderen ein solches Darknet, das dann auf beliebigen PCs sogar laufen kann. Und dieses Darknet ändert dann auch beständig, beispielsweise, wenn es auf anderen Servern weitergereicht wird, seine IP-Adresse.
Ist das legal, oder wie lange ist es legal, wenn es jetzt noch legal ist?
Also im Augenblick ist es noch legal. Es gibt einige Länder, da ist es nicht legal. In China etwa ist sowas ausdrücklich
das
verboten.
Das kann ich mir vorstellen, ja.
In dann Russland überlegt man auch, sowas zu verbieten. Bei uns ist es legal. Wir dürfen das einfach noch tun.
Was sagt der Herr Schäuble dazu?
Vielleicht ich glaube, bisher hat das Bundesinnenministerium von diesem Darknet noch gar keine Kenntnis erhalten.
Ui, ja.
Und da die jetzt alle im Wahlkampf sind, haben die bestimmt jetzt auch gar keine Zeit, das zur Kenntnis zu nehmen. Also die Chance, dass es bis nach der Wahl an die zuständigen Fachpolitiker noch gar nicht so rantritt, die ist, glaube ich, ziemlich groß.
Es ist ja auch ganz schwer festzustellen, wer in einem solchen Netzwerk mit drin hängt. Denn wenn das alles verschlüsselt ist, wenn die IPs geändert werden, wenn das quasi ein dynamisches Netz ist, welches auf die bisherigen Strukturen aufsetzt, dann kann man ja da eigentlich gar nicht so mithören, wie das bisher der Fall war. Das heißt, einmal wird damit die Datenvorratshaltung ausgehebelt und zum anderen auch die kontinuierliche Überwachung. Das heißt, solche Sachen wie diese Leinmauer, die da ein ziemlich unfähiges Werkzeug sich herausgestellt hat, was wahrscheinlich für etwas anders dienen sollen, ist damit ad absurdum geführt. Oder sehe ich das falsch?
Nee, das siehst du ganz genau richtig. Das ist dadurch ad absurdum geführt. Da wird wirklich sichere Kommunikation auf diese Weise ermöglicht. Nur für uns Journalisten hat es einen ganz großen Nachteil. Wir können zwar dann gesichert und somit nicht überwacht beispielsweise brisante Informationen erhalten, aber wie zuverlässig, wie vertrauenswürdig der Absender dieser Informationen ist, weil der uns gegenüber dann ja auch anonym bleibt, das wissen wir eben nicht. Also man kann solche Sachen, wenn man journalistisch arbeitet, eigentlich nur zum Ausgangspunkt einer Recherche machen und muss dann natürlich nochmal das gesamte saubere Handwerk, das wir eben alle gelernt haben, abspulen lassen, um die Informationen, die man da auf diese Weise bekommen hat, dann eben nochmal abzusichern.
Also eine ganz interessante Entwicklung, die uns wieder zeigt, dass unsere Politik hoffnungslos hinterherläuft, hoffnungslos unterlegen ist. Und ich denke, wenn solche Staaten wie China und Russland diese Sachen verboten haben, damit kommen sie wahrscheinlich auch nicht sehr weit. Oder gibt es schon Fälle, wo aufgefallen ist, dass jemand ein solches verbotenes Netzwerk betrieben hat oder daran teilgenommen hat?
Na, im Gegenteil. Ich habe mir sagen lassen von einigen Darknet-Betreibern, die das auch in China machen, das Problem, das auch die chinesischen Behörden haben, besteht ja gerade darin, dass sie solche Darknets nicht aufspüren können und somit auch niemanden dingfest machen können, der sie betreibt. Und wenn das Ganze dann mit dieser Veiled-Software betrieben wird, dann haben wir es ja nochmal mit einem Darknet zu tun, das eine zusätzliche Sicherung hat. Denn wenn sich tatsächlich die 3, 4 Darknet-Betreiber, die sich verabredet haben, hier auf unserem PC über unsere Mail-Server läuft das, verabreden, wir heben das Darknet jetzt auf, dann ist einfach weg und kann überhaupt nirgendwo mehr nachvollzogen werden, weil ja auf den Knotenrechnern nicht zwischengespeichert wird.
Und wo kriege ich die Software her?
Das ist allerdings ein Problem. Der Prototyp, den Matt Wood und Billy Hoffmann vorgestellt haben, den wollen die nicht an den Markt bringen. Aus ganz unterschiedlichen Gründen, auch wohl irgendwelche urheberrechtliche Gründe, die sie haben. Aber sie haben die gesamte Technologie insoweit aufgedeckt, dass man die relativ leicht eben auf PHP und auf JavaScript-Basis nachprogrammieren kann. Und beide haben dann in Las Vegas auch gesagt, wir hoffen jetzt, dass in Kürze, in einigen Monaten, dann andere Programmierer diese Weltprinzipien anwenden und dann eben eine Art Welt-Darknet-Software an den Markt bringen, mit denen man dann arbeiten kann.
Aber kein Open Source.
Das, denke ich, wird dann auch in Open Source passieren. Im Augenblick ist noch nichts erhältlich. Im Augenblick, wie gesagt, ist nur dieser Prototyp von den beiden da. Und die beiden haben irgendwelche Gründe, die sie offensichtlich ganz stark daran hindern, das an den Markt zu bringen. Und deshalb wird man abwarten müssen, dass dann eben die ersten Nachprogrammierungen stattfinden, zu denen ja sowohl der Matt Wood als auch der Billy Hoffmann ausdrücklich aufgerufen haben.
Peter, ich muss am Schluss noch eine Frage stellen, die sich mir wirklich aufdrängt. Warum ist das gerade jetzt entstanden? Was ist der Antrieb dahinter? Kann es sein, dass die Provokation der Staaten gegen ihre Bürger, gegen eine kontinuierliche Überwachung, dass die Bürger sich jetzt wehren, dass da irgendwelche Leute sagen, wir wollen jetzt wieder frei kommunizieren, oder was steckt dahinter?
Das ist genau das Motiv, und vor allen Dingen steckt dahinter, dass Programmierer, die bisher, ich sag mal ganz vorsichtig, politisch nicht so fürchterlich sensibel und aktiv waren, jetzt gesagt haben, Mensch, jetzt reicht es uns aber auch wirklich. Wir werden so stark überwacht, unsere Kommunikation wird so stark ausgewertet. Die Dinge, die wir seit langem schon programmieren, also so erste Darknet-Prototypen gab es schon vor gut 15 Jahren, die wollen wir jetzt aber auch so marktfähig machen und den Leuten an die Hand geben, dass die damit wieder eine private, eine abgesicherte, eine anonyme Kommunikation haben können. Das hat man übrigens auch bei der Black Hat-Konferenz in Las Vegas sehr, sehr deutlich gemerkt. Die Leute, die da aufgetreten sind, die Leute, die da beispielsweise dann auch ihre Streams ins Netz gestellt haben mit ihren Präsentationen, mit ihren Auftritten, mit den Diskussionen, die haben alle beteuert, wir müssen jetzt endlich aktiv werden und müssen das, was wir an technischen Kenntnissen haben, auch endlich einsetzen, damit wir diesen politischen Unfug in Europa, in den USA endlich ein Ende setzen.
Danke tolle, für diese Mitteilung.
Tolle Entwicklung.
Finde ich auch. Wir schreiben uns nachher im Darknet. In den letzten Folgen, da hatten wir immer wieder so einen einsamen Rufer in der Wüste hier bei uns, der immer wieder gemahnt hat, passt auf mit euren Daten und überall kann man sie finden, überall kann man sie suchen, obwohl das Bewusstsein in der Bevölkerung nach meiner Meinung quasi gegen Null tendiert. Heinz Schmitz, herzlich willkommen hier.
Hallo.
Im Studio. Heute hast du schon wieder so ein Thema.
Ich rufe heute schon wieder aus der Wüste. Und zwar reisen wir diesmal in die Wüste. Jetzt aber Spaß beiseite. Es geht einfach darum, dass man auch auf Reisen oder gerade auf Reisen mehr gefährdet ist als zu Hause. Und zwar gefährdet, seine Daten zu verlieren. Das hat teilweise ganz einfache Ursachen. Eine ganz einfache Situation. Man will wegfahren, schön Sommerwetter. Man packt alles ein. Ach, jetzt muss das Notebook ja auch noch rein. Man legt es oben aufs Gepäck. Am nächsten Rasthof fällt man an. Dann gibt es mehrere Möglichkeiten, was passieren kann. A, das Notebook ist vielleicht neu, ganz attraktiv. Ein kurzer Schlag in die Scheibe und schon ist ein Krimineller um ein Notebook reich. Das kann man dann bei eBay wahrscheinlich wiederfinden. Eine andere Möglichkeit ist, dass man dann wieder zurückkommt und das Notebook geht nicht mehr, startet nicht mehr. Das hat auch gibt's physikalische Gründe für. Über einer ganz bestimmten Temperatur fangen an, die magnetischen Speicher vergesslich zu werden. Und wenn das da liegt im Auto, in der Sonne wird es sehr schnell sehr, sehr heiß. Da kommen auch Temperaturen über 80 Grad in den Gehäusen zustande. Und wenn das dann lang genug ist und in der Festplatte auch diese Temperaturen erreicht werden, dann fangen an, die Magnetschichten sich aufzulösen oder die Magnetinformationen, die ja gehalten sind, dass ja im Prinzip das Datenmaterial ist. Also diese kleinen Magnetinseln, die verschwimmen plötzlich.
Aber nicht nur die. Ich habe auch schon ein Display verloren in der Hitze. Das ging anschließend nicht mehr, war kaputt.
Ja, das ist dann beim Notebook leider das Teuerste, was dabei ist. Ja,
ne? Also das heißt, wenn ich irgendwo unterwegs bin auf Reisen und ich will mein Notebook oben drauf liegen lassen, wo die Sonne drauf scheint, muss ich schneller essen.
Genau, da gibt es den Fast Food.
Wo ist es denn kälter, wenn ich das jetzt unter meinen Jacken oder sonst was lege? Nein, im Auto meine ich.
Im Auto nicht in die Sonne reinlegen. Also die
da, wo direkte Sonneneinstrahlung
ist, das ist das Gefährliche in dem Fall. Okay. Ja. Wenn es irgendwo unter dem Gepäck versteckt ist, sieht man es A nicht so gut, B wird es im Auto an sich, die Raumtemperatur im Auto wird nicht so hoch, dass es für die Magnetspeicher gefährlich ist. Es ist eigentlich nur, wenn die Sonne drauf scheint, dann wird es richtig warm.
Was steht dann auf den Platten eigentlich drauf? Da steht doch nicht so minus, nee,
Bis plus 40 Grad in der Regel. Das ist nicht viel in so einer Sonneneinstrahlung.
Badewasser.
Eine andere Sache, die einem auf Reisen passieren kann, auch mit dem Notebook, wenn man es unbedingt am Strand mithaben will, man legt es dann dahin, da kommen die Kinder mal mit ihren Schaufeln an und schmeißen mal so ein Schöppchen Sand darüber. Dann kann es sein, dass man die Tastatur austauschen muss.
Ich weiß, wie das geht.
Gut, dann schicken
alle. Aber bei dir war es kein Sand, sondern diverse Flüssigkeiten.
Ich habe alles ausprobiert, ja. Kaffee, über Wein und über wenig Alkohol.
Also am effektivsten ist an sich Cola.
Cola ist die größte Sauerei.
Da kann man die Tastatur nur noch wegschmeißen.
Und den ganzen Rechner kann man damit wegschmeißen, weil das setzt sich überall ab.
Das ist das eine, was einem passieren kann, wenn man auf Reisen ist. Die andere Sache, die man, wenn man jetzt nicht im Auto unterwegs ist, sondern auf Flugreisen ist, man geht in den Duty-Free-Shop und sieht da, ach, die schönen Sachen, stellt gerade mal seine Notebooktasche ab und wundert sich hinterher, dass sie nicht mehr da ist. Das ist ein gefundenes Fressen für Diebe, die sich sehr schnell in Sekundenschnelle an das Eigentum ranmachen können.
Ja, was tue ich dagegen? Ich binde mir das irgendwo auf dem Rücken.
Ja.
Mit Alarmanlage und sonst was.
Muss ja keine Alarmanlage sein, wenn man körperlich in Kontakt ist, dann ist die Hemmschwelle für einen Dieb wesentlich größer, als wenn es irgendwo in der Ecke an einem Regal gelehnt ist.
Gut, also wem sein Notebook lieb ist, der soll das irgendwo am Körper tragen.
Es gibt auch akustische Hilfen, die bei Bewegung des Abgestellten
nachdem es scharf gemacht hat. Und wenn man es dann selber hochnimmt, pfeift das Ding los. Das wird dann sowieso nicht scharf gemacht, wenn man Angst hat, sich zu blamieren. Also dann gibt es natürlich, wenn die Sachen verloren geht, sind Daten verloren. Und dann wollen wir hoffen, dass die Daten einigermaßen sicher sind auf dem Notebook.
Ja, aber wenn sie verloren sind, sind sie ganz sicher.
Ja, die sind dann erstmal weg. Man hat natürlich dann zu Hause ein Backup davon. Davon gehen wir ja aus.
Und das natürlich musst du aus deinem Wort rausnehmen. Wer hat das schon?
Ich.
Du? Ich auch.
Also haben wir jetzt hier schon 100% der hier im Studio.
Ja, ich habe einen alten Klappcomputer, alles was da drauf ist, ist unwichtig oder eine Kopie.
Ja,
genau.
Jetzt sind natürlich Geschäftsreisen, die haben dann auch wichtige Sachen drauf, die sie für Konferenzen brauchen. Die sollten wirklich irgendwo gesichert sein. Es gibt ja auch Methoden, sowas gescheit zu machen. Aber wenn der jetzt weg ist, kommen die denn sich geklaut haben, kommen an die Daten ran. Also ist hoffentlich eine Verschlüsselung auf der Festplatte drauf. Es ist hoffentlich ein gescheites Passwort, was wir jetzt schon so oft thematisiert haben. Also nicht 123 Passwort oder der Nachname der Katze oder sowas, sondern ein wirklich sicheres Passwort mit Zahlen, mit Sonderzeichen, mit Buchstaben, am besten noch mit Groß-Kleinschreibung und keine Wörter, die in einem Lexikon sind. Wir erzählen das immer wieder, hoffen, dass wir immer wieder Leute dazu kriegen, mal darüber nachzudenken, was denn wirklich passiert.
Ich glaube nicht, dass das irgendwo was nutzt. Ich bin da mittlerweile in der Richtung sehr pessimistisch geworden. Wer verschlüsselt seine Festplatte?
Ich.
Kaum jemand. Ja gut, das ist so eine Sache. Wer hängt ein vernünftiges Passwort da drauf? Ja. Weil den Leuten das viel zu kompliziert ist und Methoden, die helfen, dass man die Passwörter lernen kann, auswendig kann, sind den Leuten auch zu umständlich.
Du, ich mache das nur noch mit dem Safe-Stick. Da sind lange Passwörter drauf. Ja. Muss das Ding allerdings immer dabei haben.
Ja.
Sonst bin ich...
Ich bin ja vor einigen Sendungen auch mal von euch angegriffen worden mit dieser gelben Zettelmethode, dass man sich nur einen Teil des Passworts aufschreibt, den Rest merkt. Ist auch eine Möglichkeit, das auch ohne Hardware zu machen, einfach mit einem Zettel zu machen.
Wären wir nicht lang genug, das Passwort?
Angegriffen worden?
Nö. Wir haben ein bisschen gefoppt.
Ach so.
Aber das bin ich ja gewohnt. Das brauche ich irgendwie.
Er kommt doch immer wieder. Ne?
Ja, also verschlüsseln ist klar.
Einen Punkt habe ich noch für unterwegs.
Erstmal Frage mit einem BIOS-Passwort. Was ist denn damit?
Das ist auch eine Möglichkeit, wenn man eigentlich die Platte ausbaut, die ist nicht verschlüsselt, kommt man trotzdem an die Daten ran.
Gut, das ist schon klar. Aber kann man die einfach knacken heutzutage? Wenn ich da einen großen Zettel drauf mache und sage, erstens, Platte ist verschlüsselt. Mhm. Zweitens, sehr gutes Passwort. Mhm. Drittens, BIOS-Passwort. Brauchst du nicht zu klauen.
Ja gut, dann würde ich die Platte ausbauen in dem Fall. Und das BIOS-Passwort kann man auch zurücksetzen, indem man dann die BIOS-Einstellung komplett zurücksetzt. Also das ist nur ein Schutz gegen eben, die mal eben daran wollen. Und wenn das Ding unter Beobachtung ist. Wenn man etwas physikalisch in der Hand hat, kommt man daran, da hilft wirklich nur eine verschlüsselte Platte.
Gut, und die kann ich nicht knacken?
Das kommt auf den Algorithmus. Ja, man kann alles knacken. Bloß ob man dann eben 10 Jahre oder 15 Jahre dafür braucht, das ist eben dann die Frage, nicht? Nach dem Verschlüsselungsalgorithmus, der da drauf ist. Ich habe meine Daten zum Beispiel auf so einer kleinen Festplatte dabei, so einer kleinen 2,5 Zoll Platte, wo alles Wichtige drauf ist, die an jeden Rechner anschließen kann, damit ich nicht mal einen Rechner mitschleppen muss. Und da ist eine Hardwareverschlüsselung drauf, in der Hoffnung mit einem ziemlich komplizierten Passwort.
Warum nimmst du keinen Stick? Dann Leistungsfähigen.
500 Gigabit-Stick gibt es noch nicht. Gigabyte-Stick gibt es noch nicht.
Du hast doch nicht 500 Gigabyte wichtige
Daten. Ja, die ganzen CC2-Filme, die da drauf sind, mit denen ich immer angehört habe.
Die kannst du doch klauen lassen. Die sind bei uns immer schief, kannst du immer wiederholen.
Ja, aber bei den langsamen DSL-Leitungen. Es gibt noch was anderes, eine Sache noch, kleine Sache auch noch, auf die man achten soll. Es geht auch um sichere Passwörter. Und zwar, wenn man kein Notebook mitnimmt, hat man seine Daten irgendwo im Internet. Entweder bei Google versteckt, damit jeder drankommt, oder man hat zumindest ein Postfach, das über Internet zu erreichen ist. Auch da sollte man darauf achten, dass man nicht für alle die gleichen Passwörter hat und sichere Passwörter hat.
Hat man die bei Google? Ich nicht. Hat man die
es gibt bei... Es gibt auch andere Anbieter.
Ja, hat Google. Man die da? Ich habe da nichts liegen. Höchstens würde ich da Jux und Dollerei vielleicht da drauflegen.
Es werden ja immer mehr Speicherplatz auf dem Netz angeboten. Wird über Cloud Computing werden ganze Rechner über das Netz angeboten, die natürlich denn, jetzt gehen wir davon aus, dass der Hersteller sorgfältig damit umgeht, sei es nun jetzt Google oder sei es Microsoft oder Azure oder wer sonst immer das macht. Oder 1&1 macht es, glaube ich, jetzt auch. Oder Arcor macht, will so Sachen machen. Gehen wir mal davon aus, dass die sorgfältig damit umgehen. Da kann man immer noch, wenn jemand die Zugangsdaten hat oder wenn man einfache Zugangsdaten hat, an diesen Rechner, an diesen virtuellen Rechner rankommen und den dann eben missbrauchen. Also sollte man auch darauf achten, dass man sorgfältig damit umgeht. In seinem Internetcafé, in dem man das dann abrufen sollte, sollte man gucken, ob der schon eine gescheite Virenschutzsoftware installiert hat, ob er eine gescheite Intrusion Detection hat oder ob man dann auch da, wenn man irgendwas eingeht, der hat einen Keylogger installiert, dass man seine Daten los ist.
Das weiß man ja alles gar nicht.
Ja.
Also man sollte da schon vorsichtig sein. Und also vielleicht
Internetcafé von dort aus irgendwie mit sicherheitsrelevanten Daten, vielleicht Bankzugriff, wer das macht, ich meine, der kann sein Geld auch gleich zum Fenster auswerfen.
Dann stellen wir uns unter das Fenster.
Also das ist das Dümmste, was man überhaupt machen kann. Denn selbst wenn ich einen eigenen Stick mit einem eigenen Betriebssystem dabei habe, was dann ein bisschen sicherer ist. Stell mal vor, ich hätte da irgendein Ubuntu oder sonstige Distribution da drauf mit meinem eigenen Programm. Das ist dann nun schon sicherer. Da ist ja dann auch kein Keylogger drauf. Es sei denn, ich hätte es selbst gemacht. Aber das wäre nun albern.
Ja.
So, und das ist eigentlich der Weg, dass man einigermaßen sicher sein kann. Aber es gibt ja noch andere Möglichkeiten, Leitungen abzuhören und sonst was. Ich muss immer sehen, dass ich wirklich eine sichere Leitung auch zur Bank habe und so, und muss aufpassen, dass da nicht irgendwas passiert, nicht irgendwo einer dazwischen sitzt und abgefangen wird. Also Vorsicht ist angebracht. Ja. Und wer,
Daten sind ein wertvolles Gut, auch wenn man sie nicht sehen kann. Aber das spiegelt doch schon
viel. Also im Urlaub sollte man schon wissen, was man mitnimmt, was man mitnimmt. Und das kann ja doch so viel nicht sein. Denn da soll man ja am Strand liegen und man soll irgendwo in die Bar gehen und so weiter und so weiter.
In die Bar gehen? Im Urlaub?
Ja. Also ich brauche im Urlaub immer ziemlich viel Gepäck. Das ganze Tauchgeraffel, das wiegt sehr viel und ist sehr voluminös.
Aber du brauchst doch keine große Festplatte. Deine 500 Gigabyte Festplatte finde ich doch Blödsinn.
Die brauche ich im Urlaub auch nicht.
Ja, also.
Da brauche ich nur meinen Tauchcomputer.
Am sichersten ist es, den Laptop zu Hause zu lassen.
Ja.
Ja.
Gut. Und wer von euch das macht, der steht jetzt bitte auf. Schönen Dank, Heinz. Tja, so langsam kommen wir zum Ende der Sendung. Aber bevor ich wieder aufrufe zu dem, was ich aufrufen will, was jeder schon weiß.
Ich weiß schon, ja.
Du bist ja auch klug. Wir haben ja schon mal über Quantencomputer gesprochen. Quantencomputer, die nicht mit den normalen Bits arbeiten, sondern mit Q-Bits, diesen Quantenbits. So, und da gibt es natürlich ein Problem. Man kann also dann nicht einen Quantencomputer herstellen, und jedenfalls noch nicht, mit einer bestimmten Busbreite, weil diese Q-Bits sich gegenseitig beeinflussen. Das heißt also, wir haben dann immer nur ein Bit-Computer letztendlich gehabt. Aber jetzt ist es gelungen, dass man diese Q-Bits herstellt und beziehungsweise in die Funktion von Qubits geschaffen hat, dass sie nicht nur wie das normale digitale elektronische Bit 0 und 1, also zwei Zustände können, sondern bis zu 5 Zuständen. Wenn also jetzt ein Bit 5 Zustände darstellen kann, dann kann man natürlich auch quasi auf eine andere Art und Weise einen breiteren Informationsbus
haben. Das ist ja fast ein analoger
Bus. Ja, also wir sind noch ein bisschen weit davon entfernt.
Ja, gut.
Also. Aber genau diese Sache, das ist also eigentlich ein absolutes Novum sowas. Das hat man bis vor einiger Zeit noch gar nicht für möglich gehalten.
Aber was sind das für fünf
Weiß ich nicht, muss man Physiker einladen dafür. Also selbst die in der Quantenmechanik ist das immer noch so ein bisschen ja nicht so ganz klar, wie es eigentlich gehen kann. Und man kann es auch ganz schwer beobachten, denn in dem Moment, wo ich die Zustände der Qubits, nee, die heißen dann Q-Dits mit Dits. D für fünfte. So, und diese Q-Dits, wenn man die beobachtet, dann verändert man sie ja letztendlich schon wieder. Ja. So, man muss es also simulieren. Aber im Grunde genommen ist man nun auf dem Weg und man kann jetzt noch viel, viel schneller, mehr als den Faktor 5 schneller rechnen als bisher, zumindest theoretisch. In der Praxis wird es immer noch ein bisschen dauern, bis diese Computer da sind. Aber wir können uns vorstellen, dass unsere heutigen Verschlüsselungen mit solchen Computern quasi in Echtzeit geknackt werden können. Auf der anderen Seite, dass wir aber ganz neue Verschlüsselungsmethoden bekommen. Es geht weiter in diese Richtung und das wird interessant werden und bleiben.
Das wird ja immer schwerer.
Ja, gut. Schwerer.
So, Herr Rudolf, der Wahlaufruf für den 27. September. Hiermit leiten wir ihn ein. Bitte sehr.
Nein, ich wollte ja im Grunde genommen gar nichts Böses, sondern es gibt immer wieder Leute, die sagen, ich gehe nicht wählen. Es ist aber irgendwo eigentlich dumm, nicht wählen zu gehen. Und wenn wir sehen, was da so passiert, was die Parteien so unter sich auskungeln und wenn wir uns überlegen, was wir da gehört haben von Professor Dr. Hans-Herbert von Arnim vor, ich glaube, 2 Wochen war es jetzt, da muss man doch wirklich sagen, wir als dummes, verkauftes Volk, wir sind gar nicht in der Lage dazu, aus Sicht der Politiker irgendwie Verantwortung zu übernehmen. Ja. Wir müssen aber zeigen, dass wir das wollen.
Nee, das ist doch nur so pro forma.
Also ich habe von einem geschätzten Kollegen gehört, der hat auch eine kritische Sendung gemacht vor einiger Zeit. Und da wurde er dann von dem persönlichen Referenten unseres geschätzten Herrn Schäuble angerufen. Und der hat ihm gesagt, mit seinem Allerweltsnamen dieser Herr, der hat dann gesagt, das wäre ja nun unmöglich, dass man solche Informationen verbreitet. Da würden die Leute ja draußen nur anfangen zu denken. Das waren keine Geheiminformationen, sondern das sind Pläne der EU, die in Deutschland ungefähr sind. Wenn man sich diese bornierte Arroganz von unseren Politikern und deren Sprechern anhört, dann muss man sich wirklich an den Kopf fassen und sagen, die können doch nicht mehr ganz klar sein. Ja, wie kann man denn sagen, du kannst doch sowas nicht erzählen, dann fangen die Leute an zu denken.
Ja, stell dir mal vor, die denken alle, was da los wäre.
Jetzt fängt das Volk auch noch an zu denken. Das ist eine Katastrophe. Das ist eine Katastrophe.
Leider müssen wir Schluss machen. Und wir heben die Daumen nach oben.
Und geht alle zur Wahl, sonst gibt's Haue.
Ja. Und wir sagen, das Zickzacke hast du mir ja jetzt abgenommen, oder?
Aber ich kann auch da Tütata sagen.
Und dann sage ich Ebüb.
Oder Kikiriki.
Ebüb, immer ein Ebüb.
Jetzt habe ich ihn da, wo ich ihn hinhaben will. Und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf. Technik Manfred Gläuber und Arne Wohlgemuth. Produktion Anja Arp. Eine Internetsendung der Voxmundi Medienanstalt Köln 2009.